Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murre nicht, und holt man die Steuer, dann knurre nicht, und nimmt man die alles, dann klage nicht, und kriegst du denn alles, versage nicht. Nur der, der nichts hat, ist glücklich und frei, und in 50 Jahren ist alles vorbei.
Nichts ist vorbei. Jedenfalls nichts von dem, worüber Otto Reuter sang. Nur mit ihm selbst war es bald vorbei. 12 Jahre konnte Otto Reuter dieses Erfolgskouplet noch vor ausverkauften Häusern singen. Dann starb er, 1931, kurz vor seinem 61. Geburtstag. Und schneller, als er es ohnehin befürchtet hatte, vergaß ihn sein Millionenpublikum. Den Namen des Schöpfers von mehr als 1000 teils unvergessenen Couplets findet man in Lexika selten.
Und preist man dich, ewig unerreicht. 10 Jahre später, dein Ruhm erbleicht. In 20, kaum 100 loben dich. In 30, ein Dutzend erinnern sich. Dann nenn dich Dreie noch oder zwei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei.
In diesem Punkte irrte Otto Reuter sich. Viele seiner Couplets sind inzwischen 2x50 Jahre alt und keinesfalls vergessen.
Kennen Sie denn die Geschichte von dem Überzieher schon, den sich kaufte der Herr Fichte bei der Firma Stern und Sohn? Dieser Paletot war ein Prachtstück und der Preis war gar nicht stark. 49 Mark und 80, nicht mal ganze 50 Mark. Der Herr Stern sprach, seien Sie froh, das ist mein schönster Paletot.
Wird alle Tage schöner in diesem Jammertal. Wer heute noch nicht verrückt ist, der ist nicht ganz normal. Doch wenn auch manches heute die Sinne uns verwirrt, es gibt Gott sei Dank noch Leute, die sagen unbeirrt, es geht vorwärts, es geht vorwärts.
Wir leben in der eiligen, hastigen Zeit, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Der eine, der schiebt heute den anderen beiseite.
Ich hab ein Haus in Berlin, das ist noch wie neu. Bloß oben ist ein Loch, da ging etwas entzwei. Nun fehlen da oben ein paar Steine, müssen neue dorthin. Ich sag zu einem Maurer, na, die sind doch bald drin. Aber gewiss, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an.
In der Eisenbahn steigt man jetzt Dritter ein, 30 auf den Holzweg ein Splitter ein. In der zweiten Klasse ist Polster und Plüsch, da sitzt die Noblesse, Noblesse au Plüsch. Und der vierte fehlt und der erste ist leer. Ich wundere mich über ja nicht mehr.
Und siehst du eine Zeitung, dann schau nicht hin. Es steht ja doch bloß was Schlechtes drin. Und schaff dir die Politik Verdruss. Es kommt ja doch alles, wie es kommen muss. Heute haben wir die, morgen jene Partei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei.
Den König des Humors und Philosophen des Couplets nannten Zeitgenossen Otto Reuter. Und Kurt Tucholsky schwärmte:
Welch ein Künstler. Alles geht aus dem leichtesten Handgelenk. Er schwitzt nicht, er brüllt nicht, er haucht seine Pointen in die Luft. Und alles liegt auf dem Bauch. Ein Refrain immer besser als der andere.
Ein Jüngling lebt mit einer Maid 10 Jahre lang in Einigkeit. Die wilde Ehe war sehr zahm. Doch seit er sie zum Weibchen nahm, da ist zu Haus der Teufel los. Wie kommt das bloß, wie kommt das bloß? Manch ein Professor gibt bekannt, dass er ein Verjüngungsmittel fand. Schon nach 2 Wochen hilft die Kur, da ist man jung. Er selber nur bleibt alt und krumm wie ein Trauerkloß. Wie kommt das bloß, wie kommt das bloß?
Die Rätsel sind noch immer ungelöst. Nichts ist vorbei seit 2x50 Jahren. Die Frauen werden dicker im Alter, die Männer auch. Die Jugend weiß sowieso alles besser und Kinder haben ist unbequem.
Man rafft, man schafft, man ringt nach Geld.
Wie zu Reuters Zeiten. Und warum?
Alles wegen der Leute, wegen der Leute.
Natürlich werden die Zeiten immer schlechter. Erst hinterher weiß man, dass die Schlechten doch die Besseren gewesen sind.
Wegen der Leute fragt man uns, wie geht's? Sagen wir gut, danke sehr. Denn wenn wir sagen schlecht, na dann freut sich doch der. Drum sagen wir lieber gut, denn da platzt der vor Neid. Alles wegen der Leute, wegen der Leute.
Es gibt sie alle noch. Korrupte Politiker und zahnlose Kritiker, Soldaten und Potentaten, Kleinkarierte und Angeschmierte, das ganze reutersche Spottfigurenkabinett.
Diplomaten, die stets nicken, Professoren, die sich bücken, Sittenprediger, die recht heucheln, Journalisten, die recht schmeicheln.
Die ganze Geschichte, die lohnt sich nicht. Was herrscht für ein Betrieb in Redaktion? Die Setzer, die Drucker, die Expedition und 10 Redakteure, die sitzen umher. Und einer steht, ist der Sitzredakteur. Und da wird nun geschrieben, in einem Fort, ein großer Artikel von Mode und Sport. Und von Kunsten ganz kleiner, denn das liest ja doch keiner. Und Politik und Börsenkritik. Und dann der Roman. Was wird da getan? Da wird rumgestrolcht und heimlicher Dolch und Fortsetzungsfolch. Und Telegramme, Erdbebenmalheur mit 1000 Toten. Wollen Sie noch mehr? 2000 Mann. Kommt gar nicht drauf an. Und dann das Lokale mit Raub und Mord. Die Leiche haben sie. Der Mörder ist fort. Und noch 10 Seiten mit Schwindel und Pleiten und Sterbefällen. Es wird alles gebracht, was uns morgens beim Kaffee Vergnügen macht. Und können Sie es nicht schildern, dann bringen Sie es in Bildern. Die sind oft so schön, so schwarz anzusehen. Ist kein Hindernis. Steht ja drunter, wer es ist. Und so geben Sie sich Mühe. Bis morgens früh. Und wer kriegt's in die Hände? Der Abonnent.
Siebzig geboren, Vater im Kriege, ich in der Wiege, Mutter im Bett, schönes Terzett.
Das Terzett heißt Pfützenreuter. In den deutsch-französischen Krieg von 1870-71 zieht Vater Pfützenreuter, als sein Sohn Otto 3 Monate alt ist. Doch noch ist es nicht so weit. Noch zieht er mit Pferd und Wagen durch die Altmark, dem ältesten Teil der Mark Brandenburg, und bietet Waren feil, während seine junge Frau, eine Gastwirtstochter, in Gardelegen ihr erstes Kind zur Welt bringt. Am 24. April 1870. Ein Datum, das der verschlafenen Kleinstadt Gardelegen bei Magdeburg zumindest zeitweise zu einigem Ruhm verholfen hat, als Geburtsort des berühmten Humoristen Otto Reuter. Aber das geschah erst 30 Jahre später und wurde von den Stadtvätern nur zögernd akzeptiert. Otto war und blieb der entlaufene Sohn. Jedenfalls Ottos Geburtsjahr 1870 bescherte dem Provinznest Gefühle des Stolzes höherer Art. Gardelegen bekommt Eisenbahnanschluss nach Berlin und Hannover. Und die kleine Garnisonsstadt schickt freudig ihre Ulanen in den, das steht außer Frage, siegreichen Kampf gegen die Franzosen. Vater Pfützenreuter hat Glück. Unversehrt kehrt er von den legendären Reitergefechten von Mar-la-Tour und Vionville zurück. Otto lernt gern, aber für ein Gymnasium reicht das Geld nicht. Darum steht sein Entschluss fest, er geht zum Theater. Und zwar sofort. Nicht weniger entschlossen zwingt ihn Vater Pfützenreuter in eine Kaufmannslehre. Otto provoziert Kundschaft und Meister. Er fliegt raus. Der Vater besorgt eine neue Lehrstelle. Nicht ohne den Sohn vorher kräftig verprügelt zu haben, bringt er ihn, immer das gleiche Spiel, zur zweiten und dritten Lehrstelle. Widerwillig beendet Otto die Ausbildung. Aber als ihn sein Vater zwingt, den Kaufmannsberuf auszuüben, rückt der 17-Jährige aus. Otto ist noch nicht volljährig. Er muss sich vor dem Vater verstecken. Das gelingt ihm in Berlin, unter einem anderen Namen. Auf Pfützen kann er verzichten. Dafür legt er sich ein zweites T zu. Reuter gibt es viele. Und Berlin ist ja so groß. Das erste Berliner Weihnachten verbringt er im Obdachlosenasyl. Immer noch besser als zwischen Sirup und Heringsfässern.
Berlin wird immer größer, es hat Peripherien, die immer weiter weichen vom Weichbild von Berlin. Lebt man auch dort ja ein Jahr aus, man kennt sich niemals ständig aus. Berlin ist ja so groß, so groß, so groß. Denkt man, man kennt Berlin, denn ist schon wieder größer, als wie es früher schien.
Die Bevölkerungszahl explodiert. Zuwanderer aus Pommern und Schlesien suchen Arbeit, junge Menschen vor allem. 400.000 Männer übernachten in obdachlosen Asylen. Berlin ist auf dem Weg zur größten Mietskasernenstadt der Welt. Häuser mit bis zu 6 Hinterhöfen schießen in die Höhe. Ein Zimmer gilt als normal belegt, wenn nicht mehr als 5 Personen darin wohnen. Mehr sind offiziell nicht erlaubt. So spielt sich viel Leben auf den Straßen ab. In Kneipen, Cafés, Singspielhallen und Varietés suchen die Menschen Vergnügungen jenseits des rauen Alltags. Tanz, Amüsierbetrieb, Kunstgenuss in kleinen, gut konsumierbaren Häppchen. Frech, volkstümlich, rührselig, komisch.
Mariechen saß weinend im Garten.
Da kam aus treuen Briezen ein junger Mann daher.
Ein bisschen was zum Weinen ist gut. Küchenlieder und Rührstücke. Viel zum Lachen ist besser. Dafür fühlt sich Otto Reuter zuständig. Zum Lachen hatte er die Leute schon zu Hause in Gardelegen gebracht. Was uns zu hören leider nicht vergönnt ist. Denn die Aufzeichnung der menschlichen Stimme steckte damals noch im Experimentierstadium. 1888, als Reuter in Berlin zunächst als Statist und Bühnenarbeiter sein Glück am Theater versucht, führt Thomas Alva Edison erstmals seine epochale Erfindung vor. Den Improved Phonograph, das Urmodell aller Walzengeräte.
Ich bin der Edison Phonograph, ein Werk des genialen Erfinders Thomas A. Edison. Durch mich hören Sie mit vollkommener Naturtreue die berühmtesten Künstler, die hervorragendsten Kapellen, die beliebtesten Komiker. Ich biete Ihnen Orchestermusik, Sinfoniemusik und Instrumentalsoli jeder Art.
Nicht weniger schaurig klingt für unsere verwöhnten Höransprüche die Posaune, 1890 aufgenommen, auf einer Hartgummischeibe einseitig bespielt. Im tiefen Keller sitze ich hier. Hört sich an, als hätte der Posaunist das Fass der Reben geleert. Schon 1901 nimmt auch Otto Reuter seine ersten Couplets auf. Nicht privat, so reich ist er noch nicht. Aber seit seinem ersten Auftritt im Silvesterprogramm 1899 im Berliner Wintergarten ist der Humorist Reuter populär wie kein zweiter. Eine Zugnummer auch für die Deutsche Grammophongesellschaft. Sie lässt Reuter zuerst in den Trichter, später ins Mikrofon singen. 1902 gibt es bereits 20 Schellackplatten mit ihm. Die besten seiner Couplets produziert er 20 Jahre später noch einmal neu, nun elektrisch aufgenommen, in besserer Tonqualität. Wie gut, dass aber auch noch frühe Originalaufzeichnungen erhalten sind, auf denen es kratzt und rauscht. Reuters Stimme hell, fast schrill klingt. Der Hans Dampf, der junge Reuter, wäre uns sonst verloren gegangen. Frech, unbekümmert, sprühen vor Witz und Ideen. Und mit ihm auch der Sound damaliger Gassenhauer. Reuters Figur Onkel Fritz aus Neuruppin ist ein Original seiner Zeit. Der biedere Onkel aus der Provinz geht spazieren in Berlin.
Onkel Fritz aus Neuruppin ging spazieren in Berlin. Er ging durch alle Straßen und sah sich allen an. Er blieb auch manchmal stehen, da kam ein Schutzmann ran, der sagte, bleiben Sie hier nicht stehen.
Er ist dem Großstadtpflaster und preußischen Pomp nicht gewachsen. Spuckt in der Siegesallee aus, trifft ein fürstliches Standbild, schon hält ihn ein Polizist am Kragen. Onkel Fritz schreit, wo der Mensch auch hinspuckt, steht ein Denkmal in Berlin. Otto Reuter in der Originalaufnahme von 1906.
Onkel Fritz aus Neuruppin ging spazieren in Berlin. Nun ging mein lieber Onkel zur Siegesallee hinaus. Da ward ihm etwas übel, drum spuckte er mal aus. Ein Schutzmann sprach, ich hab geguckt, Sie haben ein Denkmal an gespuckt. ich konnte ja nicht anders, hat Onkel da geschrien. Denn wo der Mensch auch hinspuckt, steht ein Denkmal in Berlin.
Zurück zum Jahr 1887. Den Kulissenschieber und Statisten Otto Reuter trennen vom Sänger des Onkel-Fritz-Couplets ja noch fast 20 Jahre. In Berlin geht es dem 17-Jährigen erst einmal miserabel, wovon die Eltern in Gardelegen natürlich nichts wissen dürfen. Um sie fernzuhalten, schickt er ihnen Erfolgsmeldungen. So gewinnt er Zeit. An Fröbels Sommertheater spielt er als Statist einen französischen Offizier, der nichts weiter zu tun hat, als allabendlich eine kräftige Tracht Prügel von einem deutschen Offizier einzustecken. Lange erträgt Otto das nicht und bittet, die Rollen doch mal zu tauschen. Das glückt ihm auch. Doch Otto drischt auf den Franzosen derart heftig ein, dass ihm patriotische Gefühle als Motiv nicht geglaubt werden. Er fliegt raus. Landet dennoch glücklich ein paar Ecken weiter im Amerikantheater, wieder als Statist und Bühnenarbeiter. Das Theater ist, wie viele andere neue Vorstadtbühnen, ein Produkt der Gründerzeit, gedacht als volkstümliche Lachhalle mit, wie das so üblich ist, Rauch- und Trinkfreiheit. Die Berliner Illustrierte schreibt:
Kaum in einem anderen Theaterraum haben so ungeheure Lachstürme geherrscht wie hier, wo immer die beliebtesten Berliner Lokalkomiker ihr Wesen trieben.
Berlin, hör ich den Namen bloß, da muss vergnüglich lachen.
Wie kann man da für wenig Moos den dicken Willen machen?
Warum lässt man auf Märchen Sand ja alle Puppen tanzen?
Hier lernt Otto Reuter das gesamte Unterhaltungsspektrum jener Zeit kennen. Operetten, Märsche, Potpourris, auf die er dann in seinen frühen Couplets oft zurückgreift. Er trifft hier auf Martin Bendix, den Hauskomiker im Amerikan, ein Ur-Berliner, geliebt vom Publikum. Ihm lauscht er das Geheimnis eines guten Couplets ab. Das Ohr dicht am unverfälschten Humor auf der Straße, den Blick auf das Zeitgeschehen, mit Gefühl und Verstand Gestalten aus dem Volk erfinden und sie auf der Bühne sprechen lassen, wie auf der Gasse. Reim und Musik sind erlernbares Handwerk. Mit 20 Jahren hat Otto eine Vorstellung von dem, was er will, und ein bescheidenes Auskommen. Plötzlich taucht der Vater auf und holt ihn unverzüglich nach Gardelegen zurück. Aus der Traum? Für Pfützenreuter Junior, alias Reuter, auf keinen Fall. In einem Jahr ist er sowieso volljährig. Der Vater drängt auf einen Kompromiss. In Karlsruhe wird ihm eine Stelle als Bürogehilfe bei einem Buchhändler angeboten. Otto fügt sich. Immerhin hat Karlsruhe einen guten Ruf als Musik- und Theaterstadt. In der Residenzstadt der Herzöge von Baden herrscht Gemütlichkeit. Was Otto Reuter bisher gefehlt hat, findet er hier. Anregung, geistige Nahrung, Bildung. Das Hoftheater ist berühmt für seine Klassiker-Inszenierungen und Konzerte. Volkstümliche Unterhaltung in Karlsruhe allerdings kann sich mit der in Berlin nun gar nicht messen. Otto fühlt sich berufen, den Volkssängern erst einmal Texte zu schreiben. Seinem Brotherrn entgeht das Talent seines Gehilfen nicht. Er soll jetzt für ihn schreiben, Dramenautor werden und Weltliteratur umschreiben. Für 300 Mark Gehalt im Monat bei freier Kost. Da sträubt sich kein Habenichts. Die Feder tut es auch nicht.
Ich schrieb drauf los, so tapfer und unverfroren, wie man nur zwischen 19 und 23 sein kann.
Sein schrulliger Chef, der viel klingendes und wenig dichterisches Vermögen besitzt, lässt drei dieser Stücke unter seinem Namen und auf eigene Kosten inszenieren. Sie enden jeweils mit einem Eklat.
Ich hätte noch lange in des Teufels und in seinem Namen drauf losgedichtet, wenn er mir nicht eines Tages den Auftrag gegeben hätte, Shakespeares Richard den Dritten umzudichten. Unglaublich aber wahr. Ich hielt meinen Chef für wahnsinnig.
Damit hat er sogar recht. Der Chef landet im psychiatrischen Gewahrsam und Otto auf der Straße. Otto Reuter ist 23 Jahre alt. Hinter ihm liegt die sorglose Zeit als Dramenautor. Vor ihm die Ungewissheit eines mittellosen Eleven. Für ihn beginnt nun ein Leben der Unruhe, das bis zu seiner letzten Ruhe so bleibt. Ein Leben mit der Uhr in der Hand. 1928, 3 Jahre vor seinem Tod, besingt er es in seinem unvergessenen Couplet.
Wir leben in der eiligen, hastigen Zeit, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Der eine, der schiebt heute den anderen beiseite, mit der Uhr in der Hand. Wir drängen alle vorwärts, ob Hinz oder Kunst, sind stets außer uns und wir kommen nie zu uns. Denn wir werden mit uns ja nur flüchtig bekannt, mit der Uhr in der Hand. Der Tag, der beginnt schon in eiligem Lauf, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Der Wecker, der weckt uns, wir stehen schon auf, mit der Uhr in der Hand. Schnell ziehen wir uns an und wir schlingen unseren Schmaus. Der ist noch nicht runter, da treten wir aus und sitzen selbst dort an der hinteren Wand mit der Uhr in der Hand. Wir turnen, trainieren, zum Masseur gehen wir hin mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Wir mensen uns dick und wir mensen uns dünn mit der Uhr in der Hand. Wir gehen nie, sind nur auf dem Laufenden steht. Wenn wir mal wen treffen, dann fragen wir, wie geht. Und eh der's uns sagt, sind wir weitergerannt, mit der Uhr in der Hand. Wir wetten beim Rennen und schauen wie gebannt, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Denn wir haben ja den richtigen Pferdeverstand, mit der Uhr in der Hand. Der Stall des Herrn Weinberg stellt Pferde en gros. Beim Verlieren Wein, Weinberg, beim Gewinn ist er froh. Dann wird er der fröhliche Weinberg genannt, mit der Uhr in der Hand. Die Liebe, die Ehe, betreiben wir als Sport, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Wir finden uns, verbinden uns und pflanzen uns fort, mit der Uhr in der Hand. Will sie ihn mal küssen, dann stellt er sich froh und denkt sich, nun mach schon, ich muss ins Büro. Und er drückt sie ans Herz und küsst sie galant mit der Uhr in der Hand. So eilen wir durchs Leben ohne Freud und Pläsier, mit der Uhr in der Hand, mit der Uhr in der Hand. Da plötzlich steht einer, ist mächtiger als wir, mit der Uhr in der Hand. Der sagt, du brauchst nicht auf die Uhr mehr zu sehen, denn meine geht weiter und deine bleibt stehen. Und er winkt uns hinüber ins andere Land, mit der Uhr in der Hand.
2 Jahre schlägt sich Otto Reuter bei den Karlsruher Volkssängern und anderen Gruppen durch, als Anfänger zu einem Hungerlohn. Er trägt seine Couplets nun selber vor, lässt auf den Plakaten auch ausdrücklich annoncieren, dass er nur Eigenes anbietet. Von einem Humoristen ist man das vor der Jahrhundertwende nicht gewohnt. Stets verändert Reuter seine Couplets, aktualisiert sie, bezieht sich auf das lokale Milieu, greift brandneue Ereignisse auf. Die Lokalpresse ist seine wichtigste Lektüre. Worüber man am Tage in der Stadt spricht, darüber kann man abends bei Otto Reuter lachen. Und über ihn, wie er dasteht. Im schlecht sitzenden Frack. Die Hände mit dem Chapeau-Clack vor dem Bauch. Fast unbeweglich verharrt er, nur auf die Wirkung seiner Worte setzend und die seiner rollenden Kulleraugen. Ein Zuschauer erinnert sich 1932 in einer Zuschrift an die Weltbühne an den jungen Reuter in Karlsruhe.
Was er vortrug, überraschte mich durch die knappe Form, war meist recht bitter. Und er wirkte in seiner Lebhaftigkeit mit hochstehender Tolle und stechendem Blick gar nicht so gemütlich, wie damals die Komiker auftraten.
Was ist so neu am Vortragskünstler Otto Reuter, dass er sich schon am Anfang seiner Karriere deutlich abhebt vom Zeitgeschmack des Brettl und des Varietés? Das Eigene, das Zeitkritische und seine Persönlichkeit mit Profil. Drei Kriterien, über die Werner Fink, der Große des deutschen Kabaretts, später das Genre definiert.
Ideell heißt Kabarett, die Einzelpersönlichkeit nimmt den Nahkampf mit dem Publikum auf. Es ist in seinem Kern Zeitkritik in den verschiedensten Formen.
So verstanden hat sich 1895 in Karlsruhe ein Kabarettist auf den Weg gemacht, wenn auch im Geschmacksstil des Kleinbürgers. Zu einer Zeit, als es in Deutschland überhaupt noch kein Kabarett gibt.
Wird alle Tage schöner in diesem Jammertal. Wer heute noch nicht verrückt ist, der ist nicht ganz normal. Doch wenn auch manches heute die Sinne uns verwirrt, es gibt Gott sei Dank noch Leute, die sagen unbeirrt, es geht vorwärts, es geht vorwärts. Jetzt krachen viele Banken, wer hätte das gedacht? Erst kürzlich las ich wieder, es ist ein Bankier verkracht. Weil er kein Geld im Schrank hat, haben sie gleich mitgenommen. So geht's, wer heute eine Bank hat, kann leicht zum Sitzen kommen. Es geht vorwärts, es geht vorwärts.
Dieses Couplet stammt aus dem Jahre 1912. Da geht's ihm schon rosig. 1894 in Karlsruhe aber ist Erfolg, der sich auch auszahlt, noch nicht in Sicht. Vom entscheidenden Wendepunkt seiner Laufbahn erzählt er selber. Es ist das einzig erhaltene Tondokument, in dem Reuter über sein Leben spricht. Eine Rundfunkaufnahme in der Sendung Funkstunde 1930 zum 60. Geburtstag des Humoristen.
Der erste Anfang war der, dass ich mit einem Teller kassieren gehen musste. Das habe ich mir nicht lange gefallen lassen, sondern habe bald selbst eine Gesellschaft gegründet. Und wir spielten mit 30 und 50 Pfennig Entree. Und wir kamen sehr schnell vorwärts. Im Jahre 1895 hörte mich ein Direktor aus Bern. Und da ich mich mit meiner Truppe einigermaßen verkracht hatte, so nahm ich kurzerhand das Engagement in Bern an. Das war am 30. Januar 1895. Mit der Absicht, am 1. März, also nach Vollendung eines Monats ungefähr, wieder reumütig nach Karlsruhe zurückzukehren und eine neue Truppe zu begründen.
Die Reue währt nicht lang. Warum auch? In Bern hatte er rauschenden Beifall bekommen, angeblich wegen seiner rutschenden Hose. Sie war geborgt und zu groß.
Notgedrungen improvisierte ich groteske Bewegungen, um sie festzuhalten. Der Zufall ließ Bewegungen und Liedtext irgendwie zusammenpassen.
Zwar zitternd, aber wohl im rechten Moment sei er ins Varieté hineingesprungen, das zu der Zeit in der Luft lag. Auch darin könnte sein unverhofft großer Erfolg in Bern begründet sein, lässt Otto Reuter den Leser seiner Memoirentexte wissen.
Jetzt schien am Ziel ich, denn jetzt gefiel ich, kriegte viel Geld, komische Welt. Nur nicht pathetisch, nur nicht poetisch. So was gefällt nicht, das will die Welt nicht. Leute von heute, die lachen lieber. Und ich lach auch, doch ich sag nicht worüber.
Jetzt reist der Erfolg mit ihm, wohin er auch kommt. Mal als Direktor einer neuen Truppe, mal allein, in Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Köln und vielen anderen Städten. Sein Leben spielt sich von nun an ausschließlich auf Tourneen ab, von Engagement zu Engagement. Er heiratet zwar die Tochter seiner Karlsruher Pensionswirtin Olga Nock, die ihm noch im selben Jahr den nach ihm benannten Sohn Otto schenkt, aber Frau und Kind bekommen den Ernährer kaum zu sehen. An seine Verwandten schreibt er:
Werde euch nächstens mal eine Fotografie meines Sohnes schicken. Er hat sich mit 10 Monaten fotografieren lassen. Ich finde ihn sehr gut getroffen, aber das mag daher kommen, weil ich ihn im Leben überhaupt noch nicht gesehen habe. Meine Frau ist in Karlsruhe. Sie ist etwas kränklich seit der Entbindung. Ich hätte sie ja so gern bei mir, aber ich fürchte, dass so eine Krankheit ansteckt. Schließlich komme ich auch nieder, aber das möchte ich nicht. Höchstens auf der Bühne mit dem Luftballon.
Die Ehe scheitert, wird 1904 geschieden. 6 Jahre später stirbt die junge Frau mit 32 Jahren. Familienbindungen hat Otto Reuter fast keine mehr. Seine kränkelnde Mutter, zu der nur heimlicher Briefkontakt über einen Onkel besteht, schreibt: Deine Chefs müssen doch wohl nicht ganz zufrieden mit dir sein, weil du doch jeden Monat immer wieder deine Stellung wechselst. Du wirst wohl überall gekündigt. Kommt die Rede in Gardelegen auf Otto, sagt der Vater unversöhnlich:
Sei still. Otto ist ein Herumtreiber, ein Vagabund geworden.
Gräme dich nicht. Kriegst du eine Glatze, dann zieh keine Falten. Kannst dann beim Haarschneiden den Hut aufbehalten.
scheint auch der Mond dann im Laufe der Jahre. Besser eine Glatze wie gar keine Haare. Wenn es mal dunkel wird, brauchst du kein Licht.
Silvester 1899. Ein neues Jahrhundert steht vor der Tür. Im Berliner Apollo-Theater macht Paul Linke die Uraufführung seiner Operette Frau Luna zu einem rauschenden Fest. Drei Droschkenkutscherstationen weiter, am unteren Ende der Friedrichstraße, debütiert Otto Reuter mit Bravour im Wintergarten, der ersten Adresse unter den Berliner Varietés. Der Wintergartendirektion war es endlich gelungen, Reuter dem Apollo-Theater abspenstig zu machen und den Kassenschlager an sich zu binden auf Lebenszeit, wie sich zeigen wird. 1 bis 2 Monate tritt Reuter nun jedes Jahr unter dem legendären Sternenhimmel des Wintergartens auf. Ein glitzerndes Firmament auf blauem Grund, das den gesamten Raum des riesigen Theaters überspannt. Hier verpflichtet zu werden, gilt für in- und ausländische Künstler der leichten Muse als der Gipfel ihrer Karriere.
Und dann beginnt sie sich zu drehen im Walzertakt. Und alle Welt bekommt zu sehen ihr je ne sais quoi, je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui vit parler.
Yvette Gilbert bringt auf dieser Bühne das Chanson nach Deutschland. Die Brüder Skladanowski feiern unter diesem Dach die Welturaufführung des Films in Deutschland. Und die Saharet, das Cancan-Idol, sorgt für neuen Schwung im wilhelminischen Berlin mit ihren schönen, flinken Beinen, die nicht nur der Männerwelt zu Kopf steigen. Otto Reuter aber ist die Nummer 1. Er bekommt die höchsten Gagen, bis zu 20.000 Reichsmark im Monat, wohlgemerkt Goldmark. Reuter ist 30 Jahre alt. Gefragt an den ersten Varietés Deutschlands und gefürchtet, weil er die Gagen gnadenlos in die Höhe treibt. Direktor Mellini aus Hannover schreibt ihm per Eilpost:
Hoffentlich erreicht sie dieser Brief noch bei der letztgenannten Summe.
Rastlos tourt Reuter durch Deutschland. 1901 tritt er innerhalb von 6 Wochen in 25 Städten auf. Unterwegs hält er sich auf dem Laufenden, lässt sich 3-mal am Tage die neuesten Zeitungen bringen, aktualisiert seine Couplets, schreibt neue in der Eisenbahn, im Hotel, im Restaurant. So trifft er den Nerv der Zeit.
Ihr Leute, höret die Geschichte, die ich aus Köpenick bericht. Sehr kluge Leute wohnen darin, denn Köpenick liegt bei Berlin.
Der Nerv der Zeit liegt bloß im stolzen Deutschen Reich, als ein Zuchthäusler, der Schuster Wilhelm Vogt, preußischen Untertanengeist dem Gelächter der Welt preisgibt. Reuters Räuberhauptmann von Köpenick ist als Tonaufnahme leider verschollen. Bis auf den heutigen Tag aber bevorzugen Interpreten Reuters Text und Komposition aus dem Jahre 1906, wenn es um diese vielbedichtete Köpenickiade geht.
Die haben wir nur in Preußen, in Preußen, in Preußen. Wenn alle Stränge reißen, stramm hält die Disziplin.
Nichts, was 1904 markig in den Grammophontrichter gesprochen wird, schallt auch so heraus. Selbst eine Kaiserrede nicht, und sei es über Bürgertugenden. Oder weil Wilhelm II. Sich so unglaublich gern selber reden hört.
Wir haben die Pflicht, jeden Menschen für gut zu halten, solange uns nicht das Gegenteil beweist. Die Welt ist so groß und wir Menschen sind so klein. Da kann sich doch nicht alles um uns allein drehen.
Das Gute im Menschen Wilhelm Vogt ist es nicht, was seine Majestät veranlasst, den falschen Hauptmann nach 2 Jahren Haft zu begnadigen, sondern des Schusters wachsende Popularität hinter Gittern stößt dem Kaiser bitter auf. 1910 liegen schon 300 Reuter-Couplets gedruckt vor. Man bedient sich und hat in der Vorradiozeit gute Chancen, nicht erwischt zu werden.
Die meisten der Humoristen schreiben ihre Couplets mit Kopiertinte.
Reuters Themen sind das preußische Militär, die deutsche Gründlichkeit, die Ehe, die Frauen, die Mode, die Zeitnot, die Steuern.
Das nur, was ich selbst erlebt, was noch greifbar vor mir steht, kann ich recht besingen.
Und hält sich dabei in Mittellage, getreu dem Rat des Direktors vom Wintergarten.
Wenn Sie zu sehr nach links singen, dann beschweren sich die von rechts. Und wenn Sie zu sehr nach rechts singen, dann beschweren sich die von links. Dann sagen Sie, wir verstehen den Reuter nicht.
Auf scharfe Worte lässt er versöhnliche Folgen, auf bissige Satire einlenkenden Humor. Trotzdem bekommt er immer wieder mal Ärger mit der Zensur. Oft werden ihm die besten Pointen gestrichen. Auf der Bühne hüstelt er dann über diese Stellen hinweg oder rollt vielsagend mit den Augen. Aber der Reim liegt in der Luft. Das Publikum vollendet ihn selbst, lauthals und voller Begeisterung. Worauf der Zensor anweist:
Diese Stelle darf weder gesungen noch geräuspert werden.
Michel hat schon wieder mal geträumt. Michel hat schon wieder was versäumt. Michel wartet mit der Arbeit bis Schule. Nächste Ostern wird er nicht versetzt.
Der tumbe deutsche Michel hat den Weg zur Kolonialmacht verschlafen. 1909 macht Reuter sich noch lustig über die verfehlte Außenpolitik, die das Deutsche Reich von den Nachbarn isoliert.
Das heißt ein Belgier nach dem Kongo und auf Marokko ein Franzos und nun ein Schüler gar aus England, der ließ den Globus gar nicht los. Erstaunt war ich zum Engeländer. Lass ab, was willst du für ne Mengeländer? Nur Michel träumt in süßer Ruhe. Da weckt ich ihn und rief ihm zu. Michel hat schon wieder mal geträumt.
1914 lässt sich auch Otto Reuter vom allgemeinen Hurra-Patriotismus zur Mobilmachung anstecken.
Stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra!
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 Otto Reuter pachtet das Berliner Palasttheater am Zoo, wo er sein eigener Direktor und die stärkste Programmnummer ist. Er veranstaltet unter anderem chauvinistische Kriegsrevuen.
Der Mann hat im Kriege geradezu furchtbare Monstrositäten an Siegesgewissheit von sich gegeben. So die typische Bierbankseligkeit des Hurras, die zu gar nichts verpflichtete, bei der schon das Mitbrüllen genügte.
Dieser Stoßseufzer stammt von Kurt Tucholsky. 1916 fällt Reuters Sohn in der Schlacht vor Verdun. Reuter stürzt in eine schwere Krise. Der Krieg ist für die Deutschen bereits verloren. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg aber verkündet Durchhalteparolen.
Eine Welt von Feinden hat nicht vermocht, es niederzuringen. Dieses Rätsels Lösung liegt in dem guten Gewissen des deutschen Volkes. Der Kampf ist uns aufgezwungen. Jeder Deutsche weiß, es geht um sein oder nicht sein.
Der Krieg ist verloren, der Kaiser geflohen, der Hunger regiert. Vor den politischen Unruhen in Berlin tritt Otto Reuter den Rückzug an. Er gibt die Direktion des Palasttheaters vorzeitig ab, kauft sich in seiner Geburtsstadt Gardelegen ein Landhaus und heiratet seine 20 Jahre jüngere Sekretärin Efi Bendrin. Otto Reuter ist 50 Jahre alt. Zwar geht er weiter auf Tourneen, aber es wird ruhiger um ihn. Wenn er auftritt, wird er gefeiert wie ehedem. Seine Empfehlung:
Habt stets Humor, ihr braucht ihn jetzt.
Hatten seine Couplets früher bis zu 20 Strophen, jede konnte für sich stehen, so beginnt er jetzt bei einem Thema zu bleiben, eine Geschichte zu erzählen. Das erste Mal 1920 die vom gewissenhaften Maurer. Der kann nur noch in gewerkschaftlich-tariflichen Normen denken.
Ich hab ein Haus in Berlin, das ist noch wie neu. Bloß oben ist ein Loch, da ging etwas entzwei. Nun fehlen da oben ein paar Steine, müssen neue dorthin. Ich sag zu einem Maurer, na, die sind doch bald drin. Aber gewiss, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an. Also um 8 soll er ankommen. Eine Stunde vergeht, der Segen ankommt. Ich sage, es ist spät. Nee, sagt er, ist 9. Die richtige Zeit. Da sehe ich, zähl doch mit und ich wohne sehr weit. Wollte Straßenbahn nehmen, keine zu sehen. Ruf ein Auto, besetzt, na, da muss ich doch gehen. Aber nur jedem voran. So fangen wir gleich an. Na, dann zieht er sich um, recht ründlich exakt. Was er mitgebracht hat, das wird ausgepackt. Er guckt ruf nach dem Haus, da fehlt ein Stehen an dem Fleck. Also nimmt er ein Stehen und legt ihn gleich wieder weg. Er sucht erst eine Leiter, um nach oben zu gehen. Rechts 8 Schritte weiter, da schlägt er 10. Na, dann frühstückt er ein bisschen, holt sein Pülligen raus. Steckt die Pfeife im Brand, jetzt guckt sie mal aus. Und wie sie brennt, sagt er dann, nun fangen wir gleich an. Er nimmt noch eine Prise, es ist über 11. Der nimmt er den Stehen, es ist noch derselbe, da muss er niesen. Der Kopf wird ihm schwer. Er legt den Stehen wieder weg, denn sonst gibt's ihn mal leer. Er sucht nach einem Tuch, er hat leider keins. Ich sah es gut, dann nehmen sie meins. Dann ist ihm wieder wohl wie ein Fisch in der Elbe. Und dann nimmt er den Stehen, es ist noch immer derselbe, will auf der Leiter, da schlägt sie 12. Dann legt er den Stehen wieder weg, seine Frau bringt das Essen. Nach so einer Arbeit, da schmeckt, das wird fest gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr. Es gibt Carbonade und Gurken und Bier. Dann liest er die Zeitung und sagt, entrüstet zu ihr, du, da streiken sie wieder. Die sollen schaffen wie wir. Und dann gibt er ihren Küssen und dann schläft er ein bisschen. Und dann schlägt Uhr 2 und da ist schon eine kurze Pause vorbei. Nun sagt er jetzt ran, nun fangen wir gleich an. Dann wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Gelbe. Und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe. Da wird ihm schlecht. Die Jurken, das Bier, er legt den Stehen wieder weg und nimmt sein Zeitungspapier, denn der Stehen wäre weniger ihr eigen dafür und geht an der Tür und da steht hier. Kommt nach 3 wieder raus aus dem kleinen Gewölbe und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe und geht nur richtig, ohne Rast, ohne Ruh, mit dem Stehen auf der Leiter, was sagen sie nur. Die hat 20 Sprossen, jeden Fußbreit entfernt, aber er geht unverdrossen, gelernt ist gelernt. Da bei der 18. hält er, die Uhr schlägt 4, ist Feierabend und er steht hier. Nicht oben, nicht unten, die Sache geht schief. Er darf nicht mehr weiter nach dem Tarif. Er hat noch 2 Sprossen, aber darf sie nicht gehen. Oder 18 nach unten, ja, aber nicht mit dem Stehen. Was soll er nur machen, so nah am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Aber Pflichtgefühl fies. Ist egal, sagt der Grob. Und er lässt den Stehen fallen und mir auf den Kopf. Um die ich schimpfe, da sagt er, warum stehen sie denn hier? Wir brauchen keinen Kopf mehr, sie können schaffen wie wir.
Reuter tritt wieder regelmäßig im Berliner Riesenbau des Wintergarten auf. Vor 1500 Menschen, je Vorstellung. Im Wechsel mit Claire Waldoff, der dollen Bolle von Berlin. Beide verbindet eine herzliche Freundschaft mit Heinrich Zille, dem sozialkritischen Zeichner und Humoristen des Berliner Milieus.
Aus dem Hinterhaus kicken Kinder raus, blass und ungekämmt. Mit und ohne Hemd, unten auf dem Hof ist ein Riesenschwurf. Und ich denk mir so beim Gehen, wo hast du denn schon mal gesehen? Das war sein Milieu, das war dein Milieu. Jede Kneipe und Destille kannt den Jutenvater Zille. Jedes Droschkenpferd hat von dir gehört, von N.O. bis J.W.D. Das war dein Milieu.
Wir haben uns immer abgewechselt. Und wenn er zu gesungen hat, stundenlang stand er auf der Bühne, stundenlang. Und wenn er dann vorbei ist, den Monat, dann kam Claire Waldoff. Denn nacheinander, es gab niemanden. Es gab niemanden mehr in dem Genre, wie er war und ich. Er ist aufgetreten, hat sein Schmierbäuchlein, hat seine Hände auf dem Bäuchlein gelegt und dann hat er seine kugelrunden Augen gemacht und dann hin und her geguckt. Das hat den Leuten am besten gefallen.
In den literarisch-satirischen Kabaretts, die sich 1920/21 in Berlin etablieren, tritt Reuter nicht auf. Im Schall und Rauch, Größenwahn und der wilden Bühne verkehrt ein anderes Publikum: Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle. Reuter bleibt im Varieté zu Hause, macht es sich darin aber nicht gemütlich. Aus, heißt sein Couplet zur Inflation.
Nun ziehen wir durchs Land, eine Mark in der Hand. Die geben wir aus, trinken nicht raus, arm wie eine Maus, geben wir noch aus.
Im Hochinflationsjahr 1923 verliert Otto Reuter sein gesamtes Vermögen. Mehr als 2 Millionen Reichsmark. Ein Schock für den 53-Jährigen. Ihm bleiben nur sein Landhaus in Gardelegen und sein Optimismus.
Wohin man horcht, hört man die Leute jammern, sich an die alten guten Zeiten klammern. Mensch, schaue vorwärts, weil du glücklich bist. Wenn du vergisst, was nicht zu ändern ist, hast zwar verloren, hast den letzten Groschen, doch schlimmste wär auch dein Mut erloschen. Selbst Zeppelin zeigt dir vom großen See, die Deutschen sind noch immer auf der Höhe.
Er verkauft sein Haus, zieht wieder nach Berlin und lebt wie nie zuvor.
Wir fangen nochmal von vorne an, ob jung, ob alt, muss jeder ran. Wir müssen schaffen, alle wir. Wenn ich nicht müsste, ständig auch nicht hier.
Seine Frau klagt, es ist schrecklich mit ihm. Er darf den ganzen Tag nicht gestört werden. Immer wieder verbessert er seine neuen Couplets, bis sie endlich jene Fassung haben, die dann endgültig ist. In keinem Wort mehr abänderlich. Auf Jahre hinaus.
Auf manchen Schieber hört man heute toben. Man dachte zu schieben und man war geschoben. Die Rentenmark schob uns jetzt allum. Es ist zu dumm, geht nicht mehr hinten rum.
Abends steht er auf der Bühne, nicht nur in Berlin. Er hetzt von Engagement zu Engagement, kreuz und quer durch Deutschland.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Ab August 1925 gibt es kein Rundfunkkabarett ohne Otto Reuter und kein heiteres Wochenende per Radiowelle ohne seine neuen Couplets. Sie werden immer besser, finden reißenden Absatz als Schallplattenaufnahmen. Reuter-Couplets sind in aller Munde.
Man preist zum Beispiel oft die frühere Zeit. Man sagt, da hat es höheren Lohn gegeben. Und alles war viel billiger als wie heute.
Kinder, Kinder, was sind heute für Zeiten? Stets erfährt man neue Schlechtigkeiten. Gar nichts Gutes wird jetzt mehr vernommen. Viel zu früh sind wir zur Welt gekommen. Unsere Kinder haben's mal besser hier. Ach, ich wollte, ich wäre ein Kind von mir.
Die Statistik zeigt's dem Kenner. Es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann nicht jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht zu wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch.
Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, so einen alten Wohlbestalten, so einen Beamten mit Pension. Sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten.
Ja, wir lieben uns zu sehr. Mit uns haben wir Mitleid beim kleinsten Malheur. Wir warten beim Zahnarzt und lesen im Blatt. Erdbeben 10.000 kam um in der Stadt. Ja, dass 10.000 umkommt, bedauern wir sehr.
Und so wickelt man uns ständig ein und aus. Und so kommen wir aus der Freude ja nicht raus.
Seine Haartolle ist nicht mehr ganz so toll. Dafür weiß geworden und die Figur fülliger. Geblieben ist sein schlecht sitzender Frack. Geburtstage feiern ist nie sein Fall gewesen. Aber zu seinem 60. soll die Welt nun zur Kenntnis nehmen, dass Otto Reuter noch nicht 80 Jahre alt ist. Er wird immer für wesentlich älter gehalten. Das ärgert ihn. So feiert er im Wintergarten ein großes Fest mit allem, was er sonst hasst. Festreden, Huldigungen, Etikette.
Und zwar einmal und nie wieder, um allen Nörglern und Zweiflern zu beweisen, dass ich erst 60 Jahre alt bin.
Es sollte sein letzter Geburtstag werden. 11 Monate später erliegt er mitten in einer Tournee einem Herzleiden.
Nee, das Geräusch in einem Fort, das Klingeln, Rasseln, das Geläute, das Radio hier, der Fernruf dort, ich finde keinen stillen Ort. Und dann der Sport, der reine Mord, was ist das bloß für ein Tempo heute? Man rennt, man schwimmt, man boxt sich schlank, Sport macht gesund, hör ich oft sagen. Bis der gesund macht, bin ich krank, ich kann das Tempo nicht vertragen.
Otto Reuter mutete seinem Herzen zu viel zu. Obgleich er es wollte, er konnte nicht rasten. Versagensängste trieben ihn, obwohl er überall gefeiert wurde. Selbstzweifel zwangen ihn, immer mehr zu arbeiten. Die Couplets der letzten 10 Jahre wurden die besten. Berlin lag im Jazz- und Charleston-Fieber. Schallplatten und Schlagerindustrie produzierten Massenware. Kino und Rundfunk veränderten den Zeitgeschmack in den sogenannten goldenen 20er Jahren.
Heute dominiert der musikalische Clown, der auf Klamauk eingestellte Komiker. Wir Zeitsatiriker im Frack sind rar geworden.
Dann bringt ihn aus. Und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus. Und freu dich hier unten beim ersten Licht. Weißt du, wie oben nicht nur einmal blüht im Jahre der Mai. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Du rippst sie, dann ist es vorbei.